Herzlich willkommen zu Folge 58 von Der Hupe. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt am Mikrofon wie immer der Clemens. Hallo Clemens.
Hallo Sebastian.
Ja, und in dieser Folge 58 sprechen wir über die dunklen Wolken, die aufgezogen sind über Autoland Deutschland, nämlich über die Absatzkrise, in der sich die deutsche Automobilindustrie befindet. Und wir wollen mal beleuchten, was sind da Faktoren, die dazu beigetragen haben, wo stehen wir da gerade, wie schlimm ist es wirklich und wo geht die Reise da noch hin mit dem Automobilstandort Deutschland? Ja, aber bevor wir da einsteigen, Clemens, frage ich dich doch einfach mal erstmal, was hat dich denn kürzlich bewegt?
Ich habe mir mal wieder einen Kleinwagen genommen. Ich bin doch der immer die Kleinwagen testen will, solange es sie noch gibt. Also bürokratische und andere Entwicklungen machen die Kleinwagen immer unattraktiver, sie herzustellen, weil sie immer teurer werden. Und da habe ich mir den Kia Picanto geschnappt. In der GT-Line, das ist die top ausgestattete Linie. Also falls sich jemand für einen gut ausgestatteten interessiert, die GT-Line, da sind dann halt noch so die optischen Sachen drauf. Die technischen und Komfort-Features, die sind alle schon in der Spirit Edition drin. Und das Auto kam dann zufällig, als ich dann nach Greifswald gefahren bin, um den Fusionsreaktor dort zu besuchen, für einen Artikel. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich glaube, ich fahre mit dem Picanto dahin. Ja, jetzt kann ich ein paar schöne Bilder an der Ostsee machen. Und dann, weißt du, wenn man ein kleines Auto hat und man fährt dann ab und zu weiter, dann leiht man sich eher selten ein großes Auto aus, sondern denkt man halt, ja, dann fahre ich halt mit dem kleinen Auto hin.
Ja.
Und das habe ich dann auch gemacht und das ist wirklich, also mit dem Vorgänger bin ich ja schon so Autobahn gefahren, der allerdings, weil der halt diesen 100 PS Dreizylinder hatte, das war ganz lustig. Und mit dem bin ich jetzt auch Autobahn gefahren und das ist einfach, wenn, wie Kia das macht, dass sie halt irgendwie diese vorgeschriebenen Sachen für Kleinwagen unterbringt in dem kleinen Auto und dass es ja dann teurer wird und so ist, dass die da halt, wie bei Elektroautos auch, da wird ganz viel so Ausrüstung so draufgeschmiert auf das Brötchen und das funktioniert auch gut. Also das ist wirklich, also es ist leise auf der Autobahn, es ist viel komfortabler als man denkt. Das Radio ist super. Und dann halt von den Systemen, das ist halt so Keyless Go, da ist so ein Knopf am Griff. Mhm. Also kennst du diese Keyless Go-Systeme, wo ein mechanischer Knopf ist?
Mhm, ja.
Der funktioniert viel besser als der Kapazitive, weil der Kapazitive, wenn es da regnet, muss ich dir nicht sagen. Also da drückst du schon manchmal ein paar Mal drauf.
Ja.
Und dann hat so eine Tacho-Einheit, die sieht aus wie so ein bisschen so die BMW Tacho-Einheit, weißt du, mit diesen Klammern da. Mhm. Und da habe ich aber genau hingeguckt, das ist keine volle TFT, da ist in der Mitte ein ganz kleines TFT-Ding, wo die variablen Sachen sind und außen ist so Geschwindigkeit und Drehzahl als Segmentanzeige gemacht, aber in bunt, als bunte Segmentanzeige. Und dann denkst du dir aus Gewohnheit, cool, weil ja heute alles TFT ist, dass ein TFT ist. Und da haben die nochmal so ein paar Euro gespart und da findest du überall so kleine Sachen, wo sie halt Euros gespart haben, ohne dass das für dich einen negativen Effekt hätte.
Ja.
Und das hat mir total gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein gutes Beispiel für dieses Problem, Kleinwagen verkaufen, aber trotzdem noch Geld verdienen, das zu lösen. Also für die Leute, denen das nicht bewusst ist, es gibt in Deutschland nur noch 7 Kleinwagen, die angeboten werden. Und da sind schon die elektrischen dabei, die 37.800 Euro kosten. Die nicht wirklich halt auf dem gleichen Niveau. Also der Kia fängt jetzt bei 16.2, glaube ich, an. Mhm. Das ist auch nicht mehr so wie früher, als man so die Kleinstwagen von der Größe unter 10 gekriegt hat. Aber wir hatten ja auch Inflation und alles. Mhm. Und die Vorgaben waren weniger streng. Und also ich fand das Auto wirklich gut. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, das Fünfganggetriebe ist arschlang übersetzt, um irgendwelche halt, weißt du, WLTP-Verbrauchswerte zu erreichen. Und das Auto wäre halt lustig mit so einem Sechsganggetriebe. Dann kannst du ja auch immer den Sechsen einlegen, um halt die Drehzahl niedrig zu halten. Aber du kannst es halt bewusster dann steuern. Mhm. Und dann wäre das Auto so ein bisschen spritziger, weil der Motor ist, du hast es ja mal gesagt, also irgendwie bei Kia, die könnten die Verbrennungsmotoren einfach auch lassen. Also alles außer dem Stinger.
Leider, ja.
Vom, alles außer dem Stinger ist bei Kia die Motoren, die, also die, da kannst du dich nicht mal dran erinnern, wenn du die mal gefahren bist. Das ist nichts Besonderes und die sind auch vom Verbrauch nichts Besonderes.
Mhm. Im Gegenteil, ich fand die Dreizylinder sogar immer noch ein bisschen besser als die Vierzylinder-Turbomotoren bei Kia.
Ich fand die Dreizylinder auch besser, wobei, wie gesagt, der hatte auch 100 PS im Picanto.
Ja, okay.
Der hab ich hab ein Bild gemacht beim Picanto, als ich den getestet habe. Mit 203 km/h den Tacho fotografiert. Und das ist dem Chefredakteur, seitdem ist es dem Chefredakteur sein Lieblingsaufmacherbild, weil dieses Bild allein regt die Leute fürchterlich auf.
Das kann also ich mir vorstellen.
Also der Picanto, der 203 fährt und dann immer, wer hat dieses Bild gemacht? Und es ist einfach nur großartig. Also Rage mein Bait. Job ist ja Trollen und es ist einfach, das ist die einfachste Arbeit der Welt, weil jeder weiß, wie es geht, nämlich nicht füttern, aber keiner kann es dann.
Ja, ja. Ja, heutzutage nennt man das ja Rage Bait.
Ragebait? Echt? Ja, genau. Ein neues Wort gelernt.
Ja,
ja, so, genau so ist es. Ich hab jetzt beim nächsten Autotest habe ich den E220D mit Massagesitzen so getestet und dann da habe ich extra mal eine Hand einer zweiten Person mit aufgenommen im Fahrzeug, um klarzustellen, dass ich nicht immer alleine im Auto bin. Also das... Aber ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, ich würde nicht den Mythos zerstören, sonst ist ja der Ragebait weg, dass ich da im Auto vielleicht mal heimlich ein Foto mache.
Ja, ja.
Allein.
Ja, ja. Aber ich finde den Kia Picanto auch cool. Also ich finde den Vorgänger fand ich schon sehr, sehr gut, sehr wertig gemacht. Also für einen Kleinwagen auch,
ja.
Auch der hat auch so diese Coolness, die es ein bisschen auch braucht, dass es jetzt nicht einfach nur, ja, okay, ist halt das Auto für von A nach B, sondern auch ein bisschen ansprechend, ohne dass es jetzt zu sehr, ich möchte jetzt aber auch besonders fancy sein, ist. Ich finde das Lenkrad total schön, was Kia da jetzt auch aktuell hat.
Ja, das ist wie bei den anderen, ne?
Ja, genau. Und
also da kann man, muss man sich gar nicht umgewöhnen.
Ja.
Also ich fand's auch, also du hast halt einfach eine vollwertige Navi-Lösung mit Echtzeitverkehr da drin, so wie in den größeren Kias. Hm. Also irgendwas wird schon anders sein in der Einheit da, aber im Betrieb ist da kein Unterschied.
Ja, ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich tatsächlich einfach nur das kleinere Display.
Ja, so fühlt sich's an, ja. Also es funktioniert genauso.
Ja.
Also weißt du, bei den Assistenzsystemen und so, das ist nochmal was anderes, weil da brauchst du ja zusätzliche Hardware.
Ja, klar.
Aber das ist so, hast eine vollwertige Echtzeit-Verkehrs-Navigationslösung im Auto. Also ich meine, dass du da Smartphone einschleifen kannst, kannst du ja überall. Aber dass du das noch extra haben kannst, finde ich schon ganz gut. Weil es hat nicht jeder irgendwie immer Online-Smartphone dabei. Ich gehöre ja sogar dazu. Du kennst mich ja, ich schalte ja immer nur meine Internetantenne ein, wenn ich wirklich Daten brauche unterwegs, wenn ich überhaupt das Telefon dabei habe.
Ja, das stimmt, ja. Nee, aber ich fand den auch erstaunlich komfortabel, also auch so hier meine und unsere Körpergröße. Ich fand den trotzdem auch relativ spritzig. Also jetzt, ja, der Motor ist jetzt keine Offenbarung, aber auch das Fahrwerk funktioniert ganz ordentlich, ohne aber jetzt. Ja,
du bist dann auch schon gefahren, den aktuellen?
Ja, genau. Ich bin den tatsächlich mal kurz als Mietwagen auch mal gefahren und ich fand den echt gelungen.
Ja, also ich fand sehr, sehr, sehr gut. Also so auch, wie gesagt, wenn man, der greift so ein bisschen nach oben bei Komfort und den ganzen Sachen. Und dann ist halt so, wenn du dann halt mal so diesen Langstreckenkomfort und diese Sachen willst, dann ist das halt alles da. Das ist schon ganz cool.
Aber jetzt mal schnell gefragt, was haben wir denn noch an Kleinwagen?
Also wir haben einmal den Dacia Spring Electric 45 Essential für 16.900 Euro.
Mhm.
Dann haben wir den Toyota Aygo X 1.0 Play für 17.550. Dann haben wir den Kia Picanto 1.0 Edition 7. Das sind jeweils die Basisausstattungen.
Mhm.
Also die haben halt unterschiedliche Namen. Für 16.690 Euro. Dann haben wir den Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid für 15.99.
Mhm.
Und dann haben wir den Hyundai i10 1.0 Select, das ist natürlich verwandt mit dem Picanto, für 16.99. Dann haben wir den Suzuki Ignis, ne? Den gibt es nämlich auch noch, 1.2. Ah. Der kostet 18.210, der ist deshalb teurer, glaube ich, wegen Allradantrieb. Ne?
Mhm, richtig, ja.
Und dann kommt schon der Fiat 500e für 29.490.
Oh.
Und das war's. Das war in der Kategorie A, also die kleinsten Autos
genau.
sind in der Kategorie. Das war's. Das ist das Angebot in Deutschland aktuell.
Ja, das ist nicht allzu viel.
Und dann, wie gesagt, der Fiat 500e, ein Bekannter von mir hat den und ist sehr zufrieden damit. Das ist ein tolles Auto für bestimmte Einsatzzwecke, aber das ist halt nicht dieselbe Preisliga.
Da ist eine komplett andere Ausnummer mit 30, ja.
Aber was hat dich denn bewegt?
Ja, also mich hat bewegt, noch kurz bevor das Wetter jetzt so langsam endgültig Richtung Herbst, Winter umgeschlagen hat, war ich mit der Kawasaki Ninja 7 Hybrid unterwegs.
Oh.
Ah, also ich habe mich teilelektrisch auf dem Motorrad bewegen lassen und I was not amused.
Not amused? Nein. Ich dachte, es ist vielleicht unfreiwillig komisch.
Nee, es ist eher traurig, muss man irgendwie dann doch sagen.
Also es ist ein tragischer Versuch.
Ja, es ist wirklich tragisch. Nein, also es ist nicht mal war der Versuch so tragisch, sondern weil der so offensichtlich billig ist, dieser Versuch, das Motorrad zu bauen. Also die fühlt sich einfach an wie ein Proof of Concept, den die sich mal irgendwie überlegt haben und einfach nur, um sagen zu können, wir haben sowas im Angebot, verkaufen sie den halt. Aber das Ding ist so unausgegoren, einfach von der ganzen Umsetzung. Und damit meine ich nicht jetzt so ein Feinschliff, dass irgendwie, was weiß ich, irgendwo der Übergang zwischen irgendeinem Fahrmodus nicht ganz so gelungen ist oder sonst was, sondern das wirkt wirklich so, als hättest du den Azubis bei einem Motorradhändler gesagt, überlegt euch mal, wie so ein elektrisches Motorrad funktionieren könnte und versucht das mal zu bauen. Und dann ist das Schulprojekt, was sie dann für ihre Berufsschule haben, so ein Ding zusammenzuschustern. So ungar fühlt sich das Ding irgendwie an. Also ein bisschen zum Hintergrund. Ist ein kleiner Verbrennungsmotor mit 400 oder 450 Kubik drin, dazu noch ein 9 kW Elektromotor mit einem 1,2 oder 1,5 Kilowattstunden Akku. Das Ganze hat im Grunde genommen drei Fahrmodi. Der erste ist ein rein elektrischer Fahrmodus, der aber nur bis 70 km/h funktioniert. Dann gibt es einen Eco-Modus, in dem zum Anfahren, also der hat erstmal eine Stopp-Start-Automatik. Das heißt, wenn du stehen bleibst, dann geht der Motor aus. Die hat keine Anfahrkupplung in dem Sinne. Beziehungsweise keine, die du selbst bedienen kannst. Und bis 20 km/h fährt er dann elektrisch und geht dann halt auf den Verbrenner. Und während der Fahrt versucht er dann dabei auch die Batterie aufzuladen. Und dann gibt es zuletzt dann noch den Sportmodus, wo du im Grunde genommen erstmal grundsätzlich nur mit dem Verbrenner unterwegs bist und dann per Taster am Lenker kannst du dann mit dem Elektromotor quasi boosten und dabei dann auch manuell schalten. Das Ganze ist dann noch
an welcher Stelle ist denn der Elektromotor im Antriebsstrang? Also meine Frage ist hast du das Getriebe zur Verfügung oder ist der hinter dem Getriebe?
Der Elektromotor arbeitet mit dem Getriebe.
Das heißt, du kannst die Übersetzung auch elektrisch verändern.
Mhm, richtig, ja.
Ah, ja.
Und im rein elektrischen Modus macht er das bis zu 40, bis zum vierten Gang. Und
wenn du dann fünften einlegst, startet der Verbrenner oder was?
Nee, du kannst nicht bis zum fünften gehen. Also du kannst im rein elektrischen Modus auch selber nicht die Gänge wählen oder sowas. Das macht das Motor dann komplett selbstständig.
Er schaltet.
Genau, aber er schaltet, weil du hast nämlich ein automatisiertes Schaltgetriebe. Das fühlt sich auch ungefähr so gut an, wie man das von Smart-Schaltgetrieben kennt.
Okay. Doch, auf dem Niveau schon.
Ja, und das ist natürlich gerade beim Motorradfahren, wo du ja so auf Lastwechsel und Rücke im Antriebsstrang und so eher ein bisschen empfindlicher reagierst, total super. Ja, und dann Also der einzige Fahrmodus, der sich irgendwie bei dem Motorrad noch so halbwegs vernünftig anfühlt, ist tatsächlich der Sportmodus. Also wo du einfach den Verbrenner hast, den sportlich bewegst, selber die Gänge wählen kannst und von Hand, das macht er niemals automatisch, von Hand den Boost dazugeben kannst. Der Boost ist aber auch nicht regelbar, sondern du drückst einfach nur einen Knopf und dann ist halt für ein paar Sekunden der Boost einfach sofort voll da. Das sind 20 Newtonmeter Drehmoment, die dann dazukommen. Und wenn du mit dem, also wie gesagt, du kannst die Leistung dann auch nicht dosieren, die da zusätzlich kommt, sondern sind dann einfach immer diese 20 Newtonmeter. Und wenn du nur ein ganz kleines bisschen den Gashahn wieder zurücknimmst, geht dieser Boost auch sofort aus. Und dann auch sofort komplett aus. Das heißt also, selbst wenn du
Wer hat gedacht, dass das irgendwie jemand so will?
Ich weiß nicht.
Kein Testfahrer will das so.
Nee, absolut nicht. Also du fährst aus der Kurve raus und wenn du jetzt wirklich einfach nur Throttle wide open, komplett offen Vollgas fährst bis zur nächsten Kurve und komplett aus dem Gas gehst, dann kannst du das so machen. Also wenn du irgendwie quasi Serpentine für Serpentine mit nicht mehr als 50 Meter Abstand dazwischen fährst, dann funktioniert das so halbwegs. Aber wenn du wie gesagt, du beschleunigst aus einer Kurve raus, machst den Boost an und dann willst du nur so ein ganz kleines bisschen das Gas nachdosieren, weil du ja dann irgendwie von 100% Drosselklappenstellung vielleicht auf 70 gehen möchtest, weil dann eine leichte Kurve kommt. Aber dann nimmt er dir sofort komplett das E-Drehmoment weg und das fühlt sich alles so unfassbar unharmonisch an. Und dann, du kannst zwischen den Fahrmodi auch nur umschalten, wenn du stehst.
Ja, ich verstehe, was du meinst mit
dann ja keine weitere Lademöglichkeit, dass du den Akku laden kannst, musst du 50 Minuten im Eco-Modus rumfahren. Also es ist alles so weder Fisch noch Fleisch. Es ist völlig unausgegoren, das Ding. Selbst für zum Spaß oder ich kann mir keinen super spitzen Use Case vorstellen.
Aber es klingt nicht nach Spaß.
Nee.
Es klingt nach Nerv.
Ja. Also es gibt eigentlich keinen noch so spitz definierten Use Case, wo das Motorrad irgendeine Funktion erfüllen würde. Muss man leider echt so sagen.
Ja, und dafür ist es wahrscheinlich halt teuer.
Dafür ist sie ziemlich teuer und pass natürlich auf, wo du sie abstellst, weil sie hat keine Getriebesperre. Das heißt.
Oh, auch schön.
Die rollt ja im Zweifelsfall einfach davon. Ja, es ist also ein bisschen weird. Ja, und genau, also Preis inklusive Überführung 13.345.
Für eine 450er.
Für eine 450er mit in Summe, also kombinierte Leistung 69 PS. Die fühlt sich vom Handling und so wirklich ganz nett an. Ist halt die Ninja-Basis, aber das Konzept ist
ja. Also komplett. Das bei den elektrischen ist es genauso. Das ist einfach so konstruiert, dass du denkst, das ist doch extra, ihr habt 5 Stück gebaut, um zu zeigen, ja, ihr macht's, aber ihr hofft ja, dass das keiner kauft. Ihr habt es ja extra so gebaut, dass es keiner haben will.
Richtig,
ja. Also so, weißt du, bei den elektrischen ist so, die fahren, glaube ich, 95, aber auch nur, wenn du auf den Knopf drückst, der würde genauso bescheuert sein. Und dann auch nur so ein paar Sekunden. Das heißt, du kannst nicht 100 fahren auf einer Landstraße. Und was ist dann ganz ehrlich, was willst du mit dem Motorrad, wo nicht 100 auf der Landstraße fährt?
Ja.
Da bist du ja in Gefahr, dass dann jeder so blöde Überholvorgänge macht.
Richtig, ja. Und es ist halt hier bei der Hybrid auch einfach so, also du hast eine rein elektrische Reichweite von optimalerweise 12 Kilometer. Also was ist der Use Case für die Stadt? Du kannst sie nicht plug-in-mäßig vorher vollladen. Das heißt, du musst, wenn der Akku mal leer gefahren ist, also wenn du rein elektrisch jetzt in den Stadtverkehr, sagen wir, du willst damit pendeln, und der Akku ist leer, dann musst du halt anschließend erstmal wieder 50 Minuten zwangsläufig irgendwo rumgurken, um den Akku halt wieder so voll zu kriegen, dass du elektrisch fahren könntest.
Ja, vor allem vollladen mit aus Benziner mit 20% durchschnittlicher Effizienz.
Richtig.
Ne?
Genau.
Also das ist der nächste weg.
Ja, also es ist leider sehr, sehr halbgar. War mal interessant, sich das mal anzugucken. Ich war echt neugierig aufgeschlossen, aber nee. Nee. Naja, also insofern, aber das Thema Elektromobilität und sowas passt ja auch ganz gut jetzt dann zu unserem Hauptthema, wo wir uns ja mit der Schieflage der deutschen Automobilindustrie beschäftigen möchten. Ja. Und woher das Ganze rührt. Und sicherlich ist die Transformation der ganzen Industrie zur Elektromobilität oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja gerade nicht, einer der Faktoren, der dazu beiträgt.
Einer der Faktoren, aber ich möchte mir eins von der Seele reden, weil ich jetzt überall schon wieder lese, bei den ganzen, die Autoindustrie hat Elektromobilität verpennt und deshalb geht's hier schlecht. Das ist halt was, wo einfach nicht stimmt. Erstens mal ist, also zum Beispiel Volkswagen hat gerade massive Probleme. Volkswagen ist in Deutschland und Europa, aber der Volkswagen-Konzern verkauft die meisten Elektroautos. Mhm. Also diese Idee, dass es der Industrie schlecht geht, weil alle Elektroautos wollen, aber es gibt keine, das stimmt einfach nicht. Sondern es ist im Gegenteil so, die Elektroautos jetzt in Deutschland, seit sie nicht mehr gefördert werden, dann sind die halt plötzlich im Preis gesprungen, also fällt die Nachfrage. Das ja. muss jetzt ja, hatten wir ja schon mal davon, muss jetzt ja keinen wundern. Und dann sind ja, ich habe mich ja schon oft gegen Subventionen ausgesprochen, genau aus so einem Grund. Die verzerren den Markt, irgendwann musst du sie aber aufhören und dann ist das Geheule groß. Du kannst aber nicht dauerhaft auch Leuten Autos bezahlen. Das ist auch komplett Banane als Förderung. Weil sie Leute, die sich ein Auto leisten können, neues, dass du denen auch noch Geld gibst. Das ist die dümmste Förderung, die es überhaupt gibt.
Ja.
Und wobei der Wissing hat eine noch dümmere gehabt mit seinem Programm. Wenn du dir nicht nur ein Auto leisten kannst, sondern auch eine Batterie und eine Solaranlage, kriegst du jetzt 10.000 Euro noch dazu geschenkt. Das war noch dümmer. Aber also jetzt außerhalb des Niveau Wissing war das Dümmste.
Das stimmt, ja.
Jetzt kommt nächste Woche kommt Comeback von Andy Scheuer, dem noch was Dümmeres einfällt, aber da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber.
Ja, es ist das in der nächsten Legislaturperiode, die ja jetzt im absehbar im Februar beginnen wird, dann wissen wir ja, dass wahrscheinlich der Andy Scheuer auch wieder tolle Möglichkeiten haben wird, Dinge falsch zu machen.
Also jetzt unabhängig von Andy Scheuer, der tut wenigstens nicht so, also der verarscht alle und sagt, ja. Seine Frau auch, ja, die hat ja Andi, der so. Aber der tut wenigstens nicht so, als meint er das ernst. Aber der Merz, also Merz als relativ wahrscheinliche
The German Chancellor.
Kanzler ist, das ist echt hart. Die Leute haben jetzt halt, weißt du, jetzt, ja, ich war auch nicht zufrieden mit der Ampelregierung, weil die halt vergessen haben, dass es eine Demokratie ist. Und dass man halt nicht gegen Mehrheitswillen regieren kann, sonst wird man abgewählt. Aber weiß, die Leute haben halt auch vergessen, wie viel Korruption, also wie viel noch mehr Korruption es mit CDU, CSU gegeben hat. Mhm. Das haben die Leute vergessen oder wussten es gar nicht. Also so Leute wie der Altmaier, ey. Mhm. Also warum der nicht im Gefängnis ist, ist mir echt schleierhaft.
Ja.
Und dann ist halt jetzt so Leute, die, also Habeck, ich finde, er hat ziemlich viel Scheiße gemacht, aber was man auch sagen muss, er hat auch Dinge gelernt und ich finde vielleicht, weißt du, die Sachen, die er gelernt hat, wenn er jetzt nochmal 4 Jahre arbeiten könnte, dann könnte die vielleicht auch anwenden. Ich glaube, er würde mit der Zeit auch besser werden.
Ja.
Aber, weißt du, na gut.
Ich meine, ihm ist zumindest halt auch bewusst, dass es nicht einfach nur, ja, wir machen einfach wieder so weiter oder lass bitte wieder so machen wie vor 10 Jahren, halt nicht funktioniert. Da ist er einer der wenigen, die ich da so in der Politik sehe.
Ja, er hat halt, also er versucht halt Dinge, das Problem bei ihm war, der versucht halt Dinge, die viel kosten und nichts wirken. Mhm. Das ist so ein typisch grünes Problem. Weißt du, wo wir müssen was tun, okay, wenn man sich dann einig ist, wir müssen was tun, okay, und dann wird irgendwas getan und dann wird halt nicht drauf geguckt, wie viel das kostet und wie viel das bringt. Das ist ein ganz typischer Fehler bei der öffentlichen Hand, weil es nicht deren Geld ist.
Ja.
Und das Geld ist aber trotzdem halt im volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess entstanden und ist halt nur einmal zum Ausgeben da. Und dann ist es halt trotzdem schlau zu gucken, dass man halt das meiste davon hat. Und das war bei ihm, bei allen seinen Sachen einfach nicht der Fall. Die waren alle teuer und weitestgehend wirkungslos oder sehr wirkungsarm für das Geld. Und aber er war da auch nicht beratungsresistent, sondern, weißt du, ich glaube schon, dass er sich hätte verbessern können. Jetzt müssen wir mal gucken, wer als nächstes da kommt. ja. Ich denke, Habeck hat sich da groß inszeniert mit Kanzlerkandidat, aber er hat eh keine Chance.
Wie soll der jetzt auch Kanzlerkandidat? Die Grünen da irgendwie. irgendwas reißen
können.
Aber
jetzt sind wir abgeschwiffen. Also die Politik war ein Faktor. Und ich würde sagen, ein Faktor war tatsächlich die Subvention mit Kippung. Oh, wir haben kein Geld mehr, jetzt wird es einfach gekippt. Dann war das halt sehr plötzlich aus. Das war ein Faktor in der Nachfrage der Elektroautos. Aber es war nur ein Faktor von sehr vielen.
Ja, richtig. Da sind sehr, sehr viele Faktoren dabei. Eigentlich haben wir ja auch so eine doppelte Transformation, die da stattfindet in der gesamten Automobilindustrie. Also es ist, wir haben da auf der einen Seite das ganze Thema Digitalisierung, datengetrieben, Software als Schwerpunkt der Fahrzeugentwicklung, und auf der anderen Seite haben wir auch das ganze Thema mit der Elektromobilität als solches. Bei beiden Transformationen tut sich die deutsche Autoindustrie, glaube ich, sehr schwer. Also ich glaube, alle Industrien tun sich da sehr schwer. Also nicht nur die deutsche, sondern auch generell die, sag ich mal, bisschen alte Autoindustrie.
Aber die deutschen Autofirmen tun sich ja nicht schwerer als andere Autofirmen. Das ist ja der Benchmark.
Ja.
Also im Gegenteil ist das technologische Niveau aus Deutschland bei Digitalisierungsthemen wie Assistenzsysteme, Rechnerleistung, Backend, Datenverarbeitung hin und her und so, ist auf Weltspitze. Und andere Unternehmen, schau dir doch die amerikanischen Firmen an.
Ja, ja.
Wie, auf welchem Niveau das da passiert.
Also es ist ja auch in den USA so, dass das Ford beispielsweise da auch sehr starke Probleme hat, irgendwie Fahrzeuge zu verkaufen. Ich hatte auch dazu mal ein paar Zahlen auch rausgesucht, was die USA zum Beispiel angeht. Da ist es jetzt so, Elektrofahrzeuge haben da jetzt gerade 9% Marktanteil aktuell in den Verkäufen. Mhm. Und fast 46% aller E-Verkäufe liegen halt bei Tesla. Und dann hast du so ein bisschen Ford, Chevy, ein bisschen BMW, ein bisschen Mercedes, ein bisschen VW. Aber ja, Ford und Co. sind da halt selber gerade am Kämpfen und am Struggeln. Und vielleicht einfach das mal noch so als kurzes Beispiel. Ich fand es sehr interessant, irgendwie auch mal zu gucken, wie so die Produktivität eigentlich auch ist, weil, und da hast du vielleicht gleich auch noch ein paar Insights zu, VW hat eigentlich, wenn man mal ein bisschen in die Historie guckt, schon sehr lange ein Problem mit der Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion. Es ist echt erstaunlich, und wie stark das immer wieder untergeht. Aber bei VW ist es tatsächlich halt eigentlich seit den 1990er, also Anfang der 90er zum Beispiel, hatten sie eine Phase, wo sie trotz voller Werksauslastung in Wolfsburg die ganze Zeit mit jedem verkauften Auto miese gemacht haben. Und wenn man dann mal so die Produktivitätszahlen mal sich anschaut, ich hatte jetzt mal ganz aktuelle Zahlen rausgesucht, wie viele Fahrzeuge Tesla zum Beispiel in Grünheide produziert, wie viele Mitarbeiter die haben und wie viele Fahrzeuge VW in Wolfsburg produziert und wie viele Mitarbeiter die dort haben. Und dann steht das Verhältnis halt, bei Tesla kommen 22,7 Fahrzeuge pro Mitarbeiter pro Jahr raus, bei VW sind es halt 6,6 Fahrzeuge je Mitarbeiter pro Jahr.
Ja, wobei ich möchte da den Einspruch führen, dass die Arbeitsverhältnisse bei Tesla sind halt berüchtigt schlecht.
Ja.
Viele Leute beschweren sich, zu Recht möchte ich auch sagen.
Richtig.
Und immer wenn der Verrückte einen Hirnfurz hat, dann gibt er das ja an die Werke weiter, und der Werksleiter muss die dann auch umsetzen. Sonst kommt er am Ende persönlich vorbei und sagt, hast du das umgesetzt? Also es ist wirklich komplett gestört.
Ohne Frage, ja.
Aber der Vergleich war ja lange Zeit Volkswagen, Toyota.
Ja.
Beide so haben sich so abgewechselt mit die meisten produzierten Einheiten. Aber Toyota halt, so wie du sagst, mit viel weniger Personal.
Mhm.
Und das ist einfach, also Wolfsburg ist einfach sehr behördennah. Das Interessanteste ist immer, Volkswagen hat immer mal wieder so einen Schub, und da schmeißen sie eine vierstellige Anzahl von Leuten im mittleren Management raus. Das hat null Effekte. Diese Leute sind nicht am Produktionsprozess in irgendeiner messbaren Weise beteiligt. Die stecken da so zwischendrin und zeigen sich gegenseitig PowerPoints, aber die sind nicht am Produktionsprozess beteiligt. Die laufen so nebenher, kosten aber Geld.
Ja.
Und da ist es, das ist schon, so wie du sagst, ganz lang ein Problem. Und jetzt ist aber, wo es viele auch sagen, das ist ungerecht, letztes Jahr hat Volkswagen ja nochmal brutal Geld ausgeschüttet an Aktionäre und an Management und an alle, an die man halt so Geld ausschütten kann. Und jetzt wo der Cashflow halt nicht mehr da ist. Unter anderem, weil man Geld ausgeschüttet hat.
Das war
letztes Jahr auch schon klar, dass es halt nicht, dass es nächstes Jahr nicht genauso wird. Dann hat man das Geld schnell verteilt. Jetzt sagen wir, jetzt ist weg und jetzt musst du sparen zu den Arbeitern am Band. Und die, wie heißt die Frau, die
die Betriebsrätin?
Wie heißt die Deutsch-Italienerin?
Ja, warte.
Ja, auf jeden Fall, die sagt zu Recht.
Cavallo.
Genau, die Cavallo. Die sagt zu Recht, es ist jetzt halt unfair, das jetzt auf dem Rücken von den Arbeitern auszutragen. Das finde ich tatsächlich auch. Mhm. Und da dieses konkrete Problem zum Beispiel hat nichts mit den Autos zu tun, sondern das ist halt Konzernführung bei Volkswagen. Das ist so ein Dauerthema dort.
Und ich würde, auf der einen Seite ist es ein VW-Dauerthema, dass man da massiv zu große bürokratische Strukturen hat, die einfach unfassbar Geld kosten. Und ich würde sagen, das ist ein Problem, das ist der deutschen Industrie allgemein sehr gemein. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Hauptjob ein Projekt hatte bei einem großen deutschen Industrieunternehmen, eines der größten, bekanntesten, die in allen Branchen vertreten sind. Ich habe da echt nach ein paar Wochen gedacht, so, das war, 2014, da habe ich echt gedacht, also wir sind die führende Industrienation der Welt? So wie die Leute hier arbeiten?
Also das ist halt anderswo auch so.
Genau, aber es macht halt alle so.
Aber zum Glück machen es alle aus.
Ich war halt echt schockiert. Aber also auf der einen Seite ist das halt so ein VW-spezifischer Faktor, dass sie, glaube ich, besonders bürokratisch sind und besonders stark sehr viel Overhead haben, was sowas angeht. Aber dem gegenüber, und das, was du mit angesprochen hast, mit der Vergleich mit Tesla, ist halt unfair, weil die Arbeitsbedingungen sind da halt kacke im Vergleich. Da muss man ja eigentlich sagen, in dieser ganzen Transformation stehen den deutschen oder den europäischen oder vielleicht sogar auch generell den klassischen Herstellern ja eine komplette Front an Produzenten entgegen, die ohne Gewerkschaften, ohne Blick auf soziale Arbeitsverhältnisse und sonst was da massiv vordrängen.
Aber welche
vordrängen.
Front sollte das
ja,
sein?
Es ist ja nicht nur Tesla, es sind ja auch diese ganzen chinesischen Konzerne, die ja da massiv Gas geben auf dem Feld.
Na, also okay, aber das ist ein altes deutsches Problem. Die anderen haben niedrigere Lohnkosten, niedrigere Anforderungen an Umweltschutz und was weiß ich. Und man muss trotzdem konkurrenzfähig. Das ist ein sehr altes Problem. Das ist.
Ja, ich meine jetzt nicht mit der Produktion in China, sondern die chinesischen Firmen, die ja auch dann jetzt immer stärker in den europäischen Markt drängen, um hier zu produzieren.
Ja, und die, also wenn die hier produzieren, ist es für uns, so wie bei Tesla auch, ja sehr wünschenswert, weil jetzt zum Beispiel, dass die IG Metall dann versucht, irgendwie das Leben besser zu machen für Tesla-Werksangehörige, ist vielleicht gar nicht so schlecht, möchte ich meinen. Und wenn, ja, was weiß ich, Build Your Dream ein Werk jetzt auch in Brandenburg bauen will, dann, wir haben ja ganz viele asiatische Hersteller, die in Europa Werke haben. Und das ist sowohl für Europa als auch für diese Hersteller ist es insgesamt ganz gut.
Ja, definitiv. Ich meine, am Ende werden die ein Stück weit wahrscheinlich kompensieren, was der heimischen Industrie an Arbeitsplätzen halt verloren geht.
Es ist ja auch so, die Hersteller Mercedes und irgendwie das Beste oder nichts. Hast du mal Werkstouren da drüben gemacht? Wo sind die großen Werke da? In Tschechien, glaube ich, Mercedes.
Ja, Tschechien und Ungarn sind so.
Ja, Tschechien und Ungarn. Das sind topmoderne Werke. Die sind mit einer ganz, ganz hohen Automatisierungsrate, aber auch mit viel geringeren Personalkosten. Mhm. Und da die grüne Wiese, die sie dort kaufen, wenn da halt irgendwie ein Käfer drauf wohnt, das ist dort völlig egal. Das interessiert dort keinen. Es gibt keine Fürsprecher für den Käfer dort.
Ja.
Ich weiß nicht, jetzt kann man sich jetzt so überschreiten, wie es gut ist oder nicht, aber ich wollte darauf raus, dass die deutsche Autoindustrie das ja schon macht, dass sie halt weiß, sie kann auch woanders produzieren und es dann eben auch entsprechend macht, weil der große Teil dieser Autos wird ja in Deutschland dann verkauft.
Ja.
Und das machen die aber schon. Also weißt du, das ist, deshalb sage ich, es ist ein altes Problem. Die aktuelle Krise, würde ich sagen, ist halt, Darf ich ein bisschen ausholen?
Oh, so hole er ein bisschen aus.
ich hole mir Erlaubnis, bevor ich dich zulabere. Weißt du, Autoproduktion ist sehr kapitalintensiv. Also du musst halt diese Maschinen und diese Werke haben und die kosten viel Geld. Und die müssen dann entsprechend ausgelastet sein. Und deshalb ist die Autoindustrie immer extrem empfindlich gegenüber Schwankungen in der Nachfrage. Das war schon immer so. Wenn irgendeine Krise ist, dann ist mit als erstes die Branche, die Probleme hat, ist die Autoindustrie, weil einen Autokauf kann ich aufschieben und den Autoverkauf kann ich aber nicht so gut aufschieben. Ich muss Autos verkaufen, meine Werke auslasten. Und dann hatten wir jetzt halt Corona, dann war Chipkrise, dann jetzt ist schlechte Stimmung und Rezession, dann haben wir geringere Nachfrage. Und dann gibt es so Welleneffekte, die so länger schwappen und die produzieren dann entsprechende Probleme. Wir haben jetzt halt, alle haben gesagt, Elektromobilität ist politisch gewünscht und wir unterstützen euch auch. Und es wurde auch unterstützt und dann war das Geld alle, dann ist, ja, kann ich jetzt doch nicht mehr unterstützen. Die Werke standen leer. Dieses Werk von Audi, da hinten, wo ich die Ducati geholt habe, das ist eine Geisterstadt, das steht alles, wo die Elektroautos produzieren. Mhm. Und zwar, weil die Nachfrage nicht da ist. Und dann weißt du so, wenn du ein Riesenwerk gebaut hast, ist keine Nachfrage da, dann ist es nicht Elektromobilität verpennt. Es ist nicht so, dass es mehr Nachfrage gibt als Angebot, sondern umgekehrt. Es ist nicht, dass der Käufer verpennt quasi das Elektroauto, beziehungsweise er verpennt es auch nicht, sondern es ist ihm halt zu teuer.
Genau, richtig, ja.
Und dann hat man halt da keine Nachfrage, wo man geplant hat mit Nachfrage. Jetzt haben wir wieder was, wo man nicht planen kann, nämlich 2035 war gesagt, also 2035 werden keine Verbrenner mehr neu zugelassen, so dass sich alle darauf vorbereiten können. So, jetzt ist aber da schon wieder, wo dran gerüppelt wird. Jetzt, du müsstest jetzt ein Werk bauen. Baue ich jetzt ein Motorenwerk oder nicht?
Naja.
Weißt du, so, wir müssen ja, Motorenentwicklung dauert ja ein paar Jahre Vorlauf. Müssen wir jetzt eine neue Motorengeneration entwickeln? Was ist mit Euro 7 und so? Kann mal jemand eine Ansage machen? Gibt's alles nicht. Kannst alles nicht planen. Und jetzt hast du dann halt den Effekt zum Beispiel, 2025 wird der CO2-Aufpreis erhöht und 2026 nochmal und dann geht's in den Emissionshandel. Dann kann es sprunghaft steigen. Aber für die Autohersteller ist nächstes Jahr so, dass die Flottengrenzwerte ja sinken. Und das heißt, du musst mehr Elektroautos im Anteil haben, dass du deine Flottengrenzwerte nach unten bringst. Und was die Autohersteller jetzt gemacht haben, ist, dass sie die Strafzahlung vermeiden, ist, sie haben die Verbrennungsmotoren deutlich teurer gemacht, damit die halt weniger gekauft werden. Das ist halt unter Zwang, weil du sonst Strafe zahlen musst. Aber dann natürlich verkaufst du dann noch weniger, dann ist das Werk noch schlechter ausgelastet und dann hast du noch höhere Kostenüberhänge durch Nichtauslastung, weil du weniger Cashflow hast. Und so hat sich das hochgeschaukelt und dazu ist gekommen China. Vielleicht möchtest du was über China sagen. Du hast es schon angerissen.
Du meinst die chinesische Konkurrenz oder den Einbruch des chinesischen Marktes?
Ja, die hängen ja zusammen.
Das stimmt, das hängt zusammen. Also auf der einen Seite, klar, gibt es ja immer mehr chinesische Hersteller, die auch nach Europa expandieren. Du hast vorhin auch schon genannt, Build Your Dream, BYD, Great Wall Motors und sonst was, die Fahrzeuge anbieten, die hier sehr viel günstiger sind als das, was die deutschen Hersteller machen, weil sie halt auch die niedrigeren Produktionskosten haben, aber auch eine höhere Produktivität. Dann auf der anderen Seite ist China ja gerade auch für VW einer der wichtigsten Absatzmärkte überhaupt gewesen. In China gibt es auch gerade ein bisschen Krise. Also einerseits gibt es jetzt natürlich auch vor Ort, vor allem die Binnenwirtschaft innerhalb Chinas, ist extrem stark, was die Autoverkäufe angeht, inzwischen auf die eigenen Marken ausgerichtet. Das merken die deutschen Hersteller sehr stark. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Effekte jetzt da, wann ging es los? Letztes Jahr in China auch so eine Immobilienkrise, wo die Regierung sehr stark angefangen hat, zu versuchen, dagegen zu steuern. Hat natürlich auch die Kaufkraft in China beeinflusst. Das heißt, auch da ist der Absatz insgesamt halt eingebrochen.
Ja, und man darf nicht vergessen, das ist nämlich auch noch was als Effekt kommen wird. China will ja, das haben wir ja schon mal beleuchtet, beim Thema, gibt es einen neuen Antrieb und dann hat man die Chance, ganz vorne mitzuspielen. Und diese Chance haben die Chinesen gut genutzt, finde ich. Aber die ganze Industrie ist halt subventioniert.
Ja.
Das heißt, wir hatten ja mal eine Solarindustrie. Wenn aber die Subventionen fallen, dann sind die ganzen Geschäftsmodelle, die ja abhängig sind von den Subventionen, dann sind die halt sehr fraglich. Dann ist erstens mal, wie gut haben sie sich darauf vorbereitet? Also wer überlebt das überhaupt? Und zweitens mal, was sind dann die Preise? Vor allem, wenn du es dann noch mit dem Schiff nach Europa fahren musst.
Mhm. Ja.
Also das ist ja auch. Wir haben ja gerade dasselbe bei den Solarpanels. China hat gigantische Kapazitäten bei Panels und Wechselrichtern aufgebaut. Die Dinge sind spottbillig geworden. Das ist unter Materialpreis teilweise. Und da weißt du, da ist halt auch, das ist halt staatssubventioniert, aber das ist komplett dysfunktional.
Ja.
Und die Industrie, so wie sie jetzt ist, wird nicht so bleiben können, weil der chinesische Steuerzahler kann ja nicht für immer irgendwie so billige Wechselrichter für die Welt bezahlen.
Ja.
Das ist ja gar nicht wünschenswert. Da geht es ja darum, dass man eine dominierende Stellung einnimmt. Und vor dem Hintergrund ist dann halt die Verkäufe in China sind dann halt eingebrochen, aber da ist halt auch, dass man dann sich vorbereiten muss auf die Zeit, wenn die Chinesen halt mal sich dann normalisieren mit dem Protektionismus und den Subventionierungen von ihren eigenen Sachen, was dann halt dort normal wird an eigener Industrie.
Ja. Protektionismus ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, weil was man neben dem ganzen Faktor China auch nicht vergessen darf, sind die USA. Die halt außerhalb Europas tatsächlich für Mercedes, BMW und VW immer noch der größte Absatzmarkt sind. Knapp, aber sie sind nach wie vor etwas größer auch als China. Also bei VW ist es noch mit am knappesten, bei BMW und Audi, bei BMW und Mercedes liegt es ein bisschen mehr noch. Aber was den Umsatz angeht, erwirtschaften die halt außerhalb Europas immer noch den meisten Umsatz auch in den USA. Und da hast du ja dann auch Faktoren. Seit der damaligen ersten Trump-Amtszeit wurden da Zölle eingeführt. Ich glaube, die liegen aktuell nach wie vor bei 10% auf Autos, die nicht aus amerikanischer Produktion kommen. Wenn wir jetzt den Präsidenten Trump sehen, die zweite Amtszeit von einem Trump, da wird das sicherlich nicht besser werden. Also da.
Der hat schon genau das wieder angekündigt.
Ja, genau.
So Protektionismus, America first und so.
Ja.
Also sie haben ihn ja mit Mehrheiten gewählt, sie wollten den, aber das Programm war relativ klar.
Richtig.
Das ist so, ich mach da weiter, wo ich aufgehört habe.
Ja. So, und das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, das wird den europäischen Herstellern, speziell den Deutschen, halt auch ordentlich rangehen. Also irgendwo habe ich auch eine Prognose gesehen, das, was Trump mit Zöllen und sowas auch plant, wird wahrscheinlich in Deutschland zwischen 180 bis 190 Milliarden Euro Schaden bedeuten über die nächsten 4 Jahre. Naja, und ich meine, dann auch da ist es halt wieder so, innerhalb der Europa haben die Hersteller versucht, dann außerhalb Deutschlands zu produzieren, also diesen Best-Coast-Ansatz. Wir machen das so günstig wie möglich, indem wir zum Beispiel nach Ungarn gehen, nachdem wir nach Tschechien gehen und sonst was. Und außerhalb der EU hat man halt gesagt, okay, dann machen wir halt local for local. Also wir produzieren da, wo es dann auch verkauft wird. Und das habe ich heute auch erst gelesen, tatsächlich interessant. Das Werk in Spartanburg von BMW ist tatsächlich der größte Autoexporteur der USA.
Wohin exportieren die dann?
Unter anderem auch nach Asien.
Ah, okay. Ja.
Asien, ja, Südamerika plus die ganzen Fahrzeuge, die da gebaut werden, kommen ja auch wieder nach Deutschland. Also das sind ja die ganzen SUVs.
Ach so.
Ja.
Kommen die dann auf dem Schiff daher? Mhm. Okay, ja. Ja, ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, die EU hat den Weg freigemacht für unsere eigenen Schutzzölle.
Mhm.
Die Deutschen haben dagegen gestimmt, weil die Autoindustrie gesagt hat, bitte macht das nicht. Wenn wir Protektionismus und Schutzzölle machen, haben wir einen Handelskrieg mit China und das wollen alle vermeiden. Und jetzt ist von EU-Seite ist der Weg freigemacht. Jetzt kommt es halt darauf an, was die anderen europäischen Autohersteller machen. Aber ein Handelskrieg mit China in Sachen Autos ist, glaube ich, für uns als Exportnation schädlicher als für China. Du hast ja gesagt, hier die chinesischen Autos in den Europa verkauft, das stimmt zwar, aber aktuell, das weißt du, schon seit 20 Jahren sagen mir die Leute, die chinesische Autos und so, das braucht halt seine Zeit.
Ja.
Und die chinesischen Autos werden jetzt gerade nicht viel verkauft bei uns. Das ist nicht ein großer Faktor.
Hm.
Dagegen sind aber die Exporte nach China schon ein großer Faktor. Das heißt, ein Importzoll, wo sich China dann dagegen wehrt und sagt, wir machen auch Importzoll, ist sich halt voll in den eigenen Fuß geschossen. Aber aus Brüssel ist einfach nichts zu erwarten. Brüssel ist so abgekapselt von der Realität, da kommen nur so Sachen, die gut gemeint sind, aber in der Realität einfach komplett floppen.
Ja.
Weil die sind einfach, das ist zu realitätsfern dort. Ja. Die sind da in ihrer eigenen Welt. Die meinen das gut, aber weil, wie so oft mit gut gemeint, das ist halt dann nicht gut.
So mit Blick auf die chinesischen Autos und sowas. Ich hatte auch da mal noch kurz nach den Marktanteilen geguckt. Also 2,4% Marktanteil haben die Chinesen insgesamt in Deutschland und bei den E-Autos sind es 11%.
Aber also weißt du, davon ausgehend, dass die, so wie du sagst, für das, was sie bieten, ja günstiger sind, ist das halt immer noch
nicht überschaubar. Genau,
ja. Ist ja noch nicht so viel. Da spielt halt viel rein von wegen, du merkst es ja jetzt gerade selber, dein Tesla mit, jetzt gibt's ein Problem. Es ist halt ein bisschen doof, wenn es halt keine Support-Infrastruktur gibt, keine ja. gute. Und das ist bei den chinesischen Herstellern halt oft auch der Fall, dass sich die Leute genau das fragen. Und in manchen Fällen ist die Infrastruktur halt auch nicht gut. Und das, was am besten noch funktioniert, ist hier Geely Mercedes, kennst du ja, Smart. Mhm. Wo die halt gegenseitig sagen, Verkäufe in China machen wir, den Infrastruktur, den Support und Verkäufe in Europa machst du. Und dann flutscht es auch.
Ja.
Siehe auch Volvo und so. Also jetzt in Schweden oben, glaube ich, funktioniert es schon. Bei uns ist noch mal ein anderes Thema.
Ich hatte generell zum Thema China, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, in der FAZ hatte ich irgendwie einen ganz, ganz interessanten Kommentar zu dem Thema gelesen. Was können wir tun? Jetzt gerade auch mit den Aussichten auf Trump und USA und sonst was. Eigentlich könnte das unsere große Chance sein. Sollen die USA, Trump wird so oder so seinen Handelskrieg mit den Chinesen lostreten. Und anstatt, dass Europa damit einsteigt, sollten wir doch vielleicht einfach eher sagen, Hand aufhalten und quasi das Gleiche machen, was wir vor 20 Jahren in China gemacht haben. Die Chinesen hierzulande in den Fabriken investieren lassen, in der Voraussetzung, dass sie das nur mit Joint Ventures machen dürfen, mit europäischen Firmen. Und dann sollen sie hier ihre Fabriken bauen. Das wird der deutschen Autoindustrie, der klassischen Autoindustrie, wenig helfen. Aber es wird insgesamt den Industriestandort halt vielleicht stärken können. Fand ich einen interessanten Ansatz auf jeden Fall mal.
Ja, finde ich auch gut. Weißt du, aus Staatssicht, so, ich bin ja Demokrat.
Ja.
Ist es halt, wenn ich habe gesagt, es ist gut, wenn wir ein Tesla-Werk haben, wenn andere Autohersteller in Deutschland produzieren. Wir haben hier den Zulieferer Mikrokosmos da und die Fachkräfte. Das ist, finde ich, attraktiv. Und auch für unsere Hersteller, dann, weißt du, dann können sie sich halt mit Leuten messen, die alles anders machen und wo man nicht alle kennt und die halt so komplett von woanders kommen. Das ist so belebende Konkurrenz, würde ich es nennen. Und es ist vor allem auch für die Zulieferer ganz gut, wenn die mehr Auswahl haben, weil das sind die ganz unten immer so geknechtet werden.
Ja. Zumal, und das fand ich auch ganz interessant in, ich weiß nicht mehr, welche von den Studien das war, die ich hier zu unserem Thema vorbereitend gelesen hatte. Da war aber auch noch eine Erwähnung drin, dass Mitarbeiterzufriedenheit bei den chinesischen Firmen, die jetzt im Euroraum anfangen, selber zu produzieren, ziemlich gut ist. Also man wird jetzt, also das ist ja dann sofort so, dass das Gerücht oder was heißt Gerücht, also der Vorwurf, dass der dann ganz schnell kommt, so von wegen, okay, ja, jetzt kommen die Chinesen hier nach Europa, produzieren hier zu Bedingungen, wie in Indien Textilien hergestellt werden, ist aber halt nicht so. Also da ist eine ziemlich hohe Mitarbeiterzufriedenheit anscheinend da, bei den Leuten, die dort in den Werken arbeiten. Dass Musk und Tesla da sehr krasse Arbeitsbedingungen hat, die da sehr, sehr heftig von abweichen, ja, ist kein Geheimnis,
ja. Ja, und dann ist ja, weißt du, wenn jetzt chinesische Hersteller hier Mitarbeiter gut behandeln und bei unseren Lohnkosten mit unseren Zulieferern dann höhere Produktivitäten zeigen, dann, weißt du, dann müssen sich die deutschen Firmen halt auch bewegen. Das ist
richtig,
das kann nur gut sein. Also für die Firmen ist es dann vielleicht ein bisschen unbequem, weil da muss man ein bisschen springen. Aber also ich kenne viele Leute bei BMW, viele Leute bei Mercedes und auch bei Volkswagen und so. Da, das sind Leute, da ist Potenzial da und viele Leute, wenn die so ein bisschen so eine Herausforderung hätten auf dem Niveau, dann da ist noch ganz viel Potenzial da, dass da auch was vorangeht. Also es kann nur gut sein, ja, aus meiner Sicht.
Ich würde eigentlich auch sagen, es braucht einen gewissen Innovationsdruck, dass dieser Wandel, diese Transformation wirklich in den Unternehmen halt ankommt. Weil deswegen finde ich auch, sind jegliche Form von Subventionen da halt auch schädlich, weil letzten Endes befeuern die einfach nur ein weiter so.
Also die, ja, und vor allem dann hast du halt eine Subvention, gibt halt Geld, wo für jemanden, wo du denkst, das ist jetzt der Gewinner. Und dann wenn man sich anguckt, warum es gibt eine lustige Studie in den USA, warum sucht der Staat sich nur Loser aus bei Förderungen? Und das ist aber nicht so, dass der Staat
immerhin die Flugtaxis, da ist jetzt mal der Geldhahn zugedreht.
Ja, und das wäre kein Loser gewesen, oder was?
Doch, natürlich. Das meine ich ja damit. Also ein Loser so, weniger, so der finanziert wird.
Ach so, meinst du, okay. Nee, so, und dann wird es halt analysiert. Und das ist nicht, dass der Staat sich nur Loser aussucht, sondern es ist einfach so, man weiß es vorher nicht, wer ein Loser ist und wer nicht.
Ja.
Es ist so, viele Leute wissen es nicht. Aber also viele Leute denken, ja, der Unternehmer ist ganz einfach und so. Je nach Messung zwischen 80% und 90% der versuchten Unternehmungen scheitern. Und der Markt ist, also der freie Markt ist einfach so ein Platz, wo hauptsächlich Leute scheitern und ein paar bleiben halt übrig. Und das sind dann die Gewinner. Und der Staat, wenn der vorher Leuten Geld gibt, dann sind die, die sowieso wegfallen, sind einfach nur länger da, kosten Geld. Die öffentliche Handgeld, liegen uns allen auf der Tasche. Und dann, wenn der wegfällt, dann fallen die sowieso alle weg. Das haben wir so oft durchexerziert, aber nichts dabei gelernt. Und deshalb sollte das auch einfach nicht passieren. Es bringt nichts. Man kann es leider nicht vorher wissen. Wenn man das wissen könnte, wäre es schön. Aber man kann es nicht vorher wissen. Man muss gucken, was sich halt halten kann und was nicht. Was die Amis zum Beispiel machen, ist, die haben übers Militär die Möglichkeit, die drücken mit dem Geldschlauch Geld in Silicon Valley und fördern ganz viele Ideen, dass die Ideen ausprobiert werden können und dann scheitern die auf einem höheren Niveau. Und das funktioniert deshalb ganz gut, weil dann eine Idee, die jetzt nur an zu wenig Anfangsgeld scheitert und aber später gut geworden wird, dass die hochkommen kann.
Ja.
Und das ist zum Beispiel was wir in Deutschland nie reproduzieren konnten und auch nicht in Europa. Das hat es bei uns so einfach nicht gegeben.
Ja.
Es gibt bei uns keine Infrastruktur, wo du ein Unternehmen einfach, so wie Tesla. Tesla hat wie viele Jahre Geld verbrannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das wäre nicht möglich gewesen. Es ist bei uns nicht möglich, dass du so viele Jahre Geld verbrennst. Oder Twitter. Wie viel? Twitter hat 12 Jahre, 70, ich weiß nicht, wie lange Geld verbrannt. Das ist unmöglich bei uns. Das geht nicht so lang. Es ist aber dann halt oft so, dass am Ende dann trotzdem was dasteht, wenn du dann dein Gerüst da wegnimmst aus Subvention, dass es trotzdem von allein steht.
Mhm.
Und das ist halt in Amerika eine andere Kultur. Aber die pumpen halt auch viel, viel, viel mehr Geld rein. Das muss man auch sagen.
Ja, das stimmt. Das muss man definitiv sagen. Ich hatte nämlich da übrigens auch so von wegen Effizienz und sowas, Effizienzdefizite der deutschen Industrie, auch ein paar Zahlen gefunden. Die Entwicklung des ID3 hat zum Beispiel 3-mal so lange gedauert wie die Entwicklung des Model 3 bei Tesla.
Ja, aber das Model 3 wurde halt entwickelt, während Tesla einfach noch Geld verbrennen konnte.
Ja.
Jetzt, wo Tesla zum Beispiel operativen Gewinn macht, was ist da noch gekommen? Weißt du, Tesla bräuchte dringend eine Erneuerung der Flotte. Was ist mit den, zum Beispiel, Erneuerung Model S, weißt du?
Ja.
Die oben, die Plattform müsste erneuert werden. Model X müsste erneuert worden. Der Cybertruck ist ein komplettes Desaster. Also wirtschaftlich meine ich jetzt.
Mhm.
Also über das Auto will ich gar nicht sagen, ich kenne das Auto nicht, aber das ist ein Auto für 5 Arschlöcher und das ist nicht relevant. Das ist halt aus PR-Gründen ganz witzig. Aber weißt du, wo ist der Sammy? Wo sind die neuen Modelle und so? Weißt du? Und jetzt muss man die halt operativ entwickeln aus dem Cashflow und da hapert es dann offensichtlich schon.
Ja,
Also jetzt Tesla steht jetzt noch gut da, aber du brauchst ja neue Modelle. Was ist in 5 Jahren bei Tesla?
Naja.
Und da ist dann halt auch so, dass die deutschen Autohersteller halt, das ist eine Industrie, die ist ja über 100 Jahre schon alt. Und da, die haben den ganzen Prozess ganz gut im Griff, bis auf den Punkt halt, dass es sehr kapitalintensiv ist. Und dann, wenn der Gesamtstaat so einen kleinen Schluck auf hat, dass dann gleich die Kosten dich drücken. Das sind zum Beispiel Innovationen, die ich mir wünschen würde. Weißt du noch, der Gordon, der Erfinder von dem F1-Fahrzeug da mit dem 12-Zylinder?
Ja.
Gordon Murray?
Ja.
Der hat so ein ganz kleines Fahrzeug da entwickelt, das hat nie irgendwie so richtig Traktion gefunden, aber die Innovation war nicht, wie das aus, es sah scheiße aus, es war nichts Geiles, sondern was er da erfunden hat, war eine Art, weniger kapitalintensiv kleine Autos zu bauen. Und leider sind da nur wenige drauf angesprungen, gab auch nur wenige Artikel drüber, aber das sind so die Sachen, die super interessant wären. Weißt du, ja, wo das auch flexibler ist, wo du dann halt, wenn die Nachfrage sinkt, wie gesagt, Auto kann man rausschieben, Nachfrage sinkt und du kannst dann deine Produktion flexibel umleiten. Also wenn zum Beispiel in einem Autowerk könnte jetzt gleichzeitig eine Handybatterie gebaut werden, nur als Beispiel. Mhm. Dann, okay, Autonachfrage bricht weg, wir ballern jetzt Batterien raus. Es gibt manche solche Bereiche, wo sowas geht und es hat dann enorme Flexibilität. Du kannst da dann komplett umswitchen. Ja, zum Beispiel hier Biokraftstoffe, das ist ein sehr strittiges Thema, aber dieser Puffer von Biokraftstoffen heißt, wir können das Zeug essen, das ist primär. Dann, wir können diese Biokraftstoffe machen. Das ist, ich finde es auch nicht geil, aber man muss auch sagen, 85% der CO2-Ersparnis im Verkehrssektor gehen auf das Konto der Biokraftstoffe und nicht Elektroautos. Und da sind die Elektroautos schon 4- und 5-fach reingerechnet, durch die blöde Zählung, die wir haben. Und dann können wir es halt in Autos verbrennen. Wie gesagt, ist nicht geil, aber kann man machen. Und dann war Corona und dann wurde plötzlich nachgefragt, Alkohol zur Desinfizierung. Und dann haben die Hersteller von Ethanol für Beimischung in Benzin gigantische Mengen umgeleitet in Desinfizierungstütchen. Mhm. Weißt du, so Desinfektionsmittel,
ja.
Spender und so. Und dann haben das halt umgeleitet und so. Also ich wollte sagen, das sind lauter Innovationen, die dieses uralte Problem angehen könnten. Und wenn da der Chinese plötzlich steht und da mitdenkt, und dann, oh, wenn der es zuerst entwickelt oder so, das kann ja nur gut sein für uns.
Ja.
Als Land, meine ich.
Ja, sehe ich auch so. Also das setzt die deutschen Hersteller unter Druck, aber letzten Endes geht es nicht darum, ja einzelne Marken durchzufüttern, sondern wir als Wirtschaftsraum müssen überlebensfähig sein.
Genau. Hm? Ich habe das bei Stellantis. Ich habe grundsätzliche Sympathien der Firma Opel gegenüber, weil mein erstes Auto war ein Opel und so weiter. Die ganze Cadet B-Gang weiß, wie ich mich fühle, denke ich. Aber du fährst einen nagelneuen Opel oder Stellantis-Auto und dann gibt noch nicht mal einen Helligkeitssensor im Tacho. Das heißt, du musst von Hand die Helligkeit anstellen. Entweder ist es zu dunkel für den Tag oder nachts blendet dich das Ding.
Mhm.
Das ist eine Technik, die ist noch seit 30, 40 Jahren gelöst und denkst du, wieso? Wieso ist das so? Ich verstehe es wirklich nicht. Und da, wenn es dann halt mal mehr Druck gibt, da solche vollkommenen Absurditäten abzubauen, dann kann das nur gut sein für den Kunden.
Ja, richtig. Ich habe übrigens in der Recherche habe ich noch überlegt, eine Hypothese, mit der ich sozusagen für mich in die Recherche gegangen bin, war, dass ja auch dass das Auto zunehmend uninteressanter wird für jüngere Käufer, für jüngere Menschen. Und ich war erstaunt, tatsächlich das widerlegt zu sehen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich habe mehrere Studien zu dem Thema rausgesucht, unter anderem von Continental gibt es eine jährliche Mobilitätsstudie, dass das tatsächlich so ist, dass auch die jungen Menschen, 18 bis 34, nach wie vor Interesse an Autos haben. Also Für die ist das Auto weiterhin wichtig, aber, und da wandelt sich das halt ein bisschen, nicht mehr primär als Besitzobjekt, sondern vor allem als Transportmittel. Also es ist einfach für die ein weiteres Transportmittel, hat genau. Nach wie vor einen hohen Stellenwert, aber halt nicht mehr das Auto zum Selbstzweck als Selbstzweck.
Genau, das, aber das, das, was du Selbstzweck nennst, ist, ist ja eine soziale Funktion, nämlich ich zeige mit meinem Auto meinen sozialen Status. Und da sind die Leute dazu übergegangen, dass sie halt nicht mehr bei BMW, sondern bei Apple kaufen.
Ja.
Um sozialen Status zu zeigen. Hier 1000 Euro Smartphone, jetzt kommst du.
Wobei der immer noch erstaunlich hoch ist, dieser Faktor. Also das wurde in der Studie auch erhoben. Also es ist,
Das stimmt, ja.
Es ist nach aber wie vor ein Statussymbol. Wobei auch, das muss man ja auch sagen, es ist in der Studie nicht eindeutig jetzt irgendwie erkennbar, ob das jetzt diese Assoziation Statussymbol positiv belegt ist. Also es kann ja auch sein, dass die Leute sagen in der Studie, ja, ein Auto ist ein Statussymbol, aber das eigentlich für bescheuert halten, dass das so ist. Aber also 67% der jungen Leute in Großstädten sehen das Auto als Statussymbol, 49% im ländlichen Raum, da sieht man auch. Also je weiter es dahin sich bewegt, dass du das Auto einfach als Transportmittel brauchst, desto weniger Statussymbolfunktion hat es für dich.
Ja. Und dazu finde ich halt eins auch noch interessant. Es wird in letzter Zeit viel über die Kosten des Autos gesprochen. Weißt du, es gibt kostenlosen Parkraum und so. Das Auto hat einen schlechten Ruf als ineffizientes Mobilitätsmittel. Ja. Aber es ist halt leider so, dass in der Praxis es, und das erklärt halt die anhaltende Beliebtheit, es gibt halt keine besseren Methoden. Die Bahn zum Beispiel ist theoretisch zwar effizienter pro Fahrgast, aber nur, wenn du die Auslastungen hinkriegst. Und es ist nicht so. Die Bahn wird immer schon erheblich vom Staat subventioniert und ist halt teuer.
Ja.
Also die ist halt einfach teurer und dann ist sie aber auch komplizierter zu benutzen für die Endkunden. Und dann muss sich der Fahrgastpreis nach unten bewegen, damit die Leute es halt trotzdem machen und dann und so weiter. Dann muss der Staat mehr draufzahlen und so weiter. Wir haben das ganz gut beleuchtet in unserer Bahnfolge, finde ich. Falls du dich noch erinnerst, da kam das auch sehr prominent vor. Und vor dem Hintergrund wird dann halt auch klar, dass das Auto einfach alles in allem, über alle Bedürfnisse, die damit verbunden sind, halt in vielen Zwecken das günstigste Mobilitätsangebot ist für die meisten Menschen. Und das erklärt halt die anhaltende Beliebtheit. Mhm. Wir haben in Indien ja eine Motorradnation. Ja. So wie es Deutschland in den 50ern war. Das wandelt sich jetzt gerade mit dem steigenden Wohlstand. Die Leute kaufen sich schrittweise Autos. Indien hätte ja jetzt die Chance, Indien ist auch sehr, sehr am Puls der Zeit mit Klimawandel, weil Indien extrem darauf angewiesen ist, dass das Wetter, so wie es jetzt ist, dass es sich nicht so stark ändert. Zum Beispiel bei Regenfällen und so. Und trotzdem ist so, dass das Auto dort Traktion gewinnt und nicht, sagen wir mal, die Bahn. Und in Indien, die Bahn, die sind richtig ausgelastet. Die werden gefahren, bis sie wirklich am Ende ihrer Lebenszeit sind, die Maschinen. Und die sind richtig voll, stoppevoll oft. Vor allem jetzt die Pendlerstrecken. Also es ist nicht so, dass es an der Auslastung dort mangelt, sondern es ist halt dann einfach, Bahn ist halt nicht flexibel. Auto ist halt ein flexibles Mobilitätsmittel. Und dann ist halt auch so kleine Unternehmen, die Sachen transportieren in den urbanen Räumen, die so Dreirad-Kleintransporter, weißt du, Designs, habe ich mit einem Firmengründer dort, die machen elektrische Antriebe für Piaggio Ape-Klone und machen dort Kleintransporter, wo sie halt in Großraum Mumbai und so dann rumfahren und Sachen liefern. Und Das sind alles Sachen, wo halt das Auto, eine Kabine, die einen Antrieb hat, auch weiterhin eine Zukunft hat. Also bin ich mir total sicher. Es ist nicht so, dass das Auto jetzt in unserer Lebenszeit da plötzlich zum Hobby verschwindet. Das wird nicht so sein.
Nee, sehe ich auch nicht. Also es ist ja alleine auch da wieder, ne, wenn man international denkt, die USA wird nicht von jetzt auf gleich plötzlich so dicht besiedelt sein und so viele Bahnstrecken ausbauen, dass du das plötzlich nicht mehr mit dem Auto machst.
Ja, vor allem die haben ja überhaupt, die USA hat ja fast überhaupt keine.
Genau.
Im Vergleich zur Bevölkerung, das ist ja bemerkenswert.
Genau, also da gibt es ja quasi keine Infrastruktur, was Bahnen oder Ähnliches angeht. Also da wird das Auto auf ganz lange Zeit noch das Standardtransportmittel bleiben.
In den USA ist so, wenn du irgendwo hin willst, dann gehst du zum Flughafen.
Genau.
Also bei Distanzen, wo du bei uns sagen würdest, ja, auf jeden Fall Bahn, da gehst du zum Flughafen,
ja,
weil sonst kommst du einfach nie an.
Ganz genau, deswegen gibt es ja auch
oder
so viele...
Oder du fährst halt gleich Auto.
Oder du fährst Auto, genau, aber für so 300-Kilometer-Strecken, 400-Kilometer-Strecken fliegst du halt einfach ganz oft, gerade wenn du in solchen Regionen wie Westen der USA bist und genauso auch dann im Osten der USA, so Richtung Küsten hin, wo du so viele verschiedene Ballungszentren hast, da fliegst du eher vom Ballungszentrum zu Ballungszentrum.
Ja. Wobei man sagen muss, diese Infrastruktur ist halt auch ganz gut ausgebaut dort.
Ja.
Also
ja.
Es gibt in Käffern Flughäfen, wo du denkst, wieso gibt es hier einen Flughafen? Und dann ist er auch noch ganz gut ausgelastet.
Ja.
Ne?
Also
das sind alles Inlandsflüge.
Genau, also diese Hierarchie auch von den unterschiedlichen Flughäfen und sowas. Du hast ja in manchen Städten also mehrere Flughäfen. Du hast einmal den internationalen oder den großen Flughafen so für die internationale Verbindung. Und dann hast du halt immer die kleineren Flughäfen dann wirklich dann für diese ganzen Verbindungen dazwischen drin. Und die sind, genau, wie du sagst, die sind halt cool ausgelastet. Ja. Aus eben diesen Gründen, ja.
Haben wir jetzt alle Probleme der Autoindustrie beleuchtet? Was denkst du?
Ich glaube, es gäbe
die meisten.
Genau, ich würde sagen die meisten. Ich glaube, es gäbe noch so im Detail so eine Litanei an Sachen mehr, die man noch nennen könnte, auch noch ein paar Faktoren mehr. Aber ich glaube, wir haben die meisten Aspekte benannt. Also wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz das abrunden wollen mit, was ist aus unserer Sicht der Weg aus der Krise?
Ich wollte so einen Ausblick in die Zukunft machen. Also ich würde sagen, diese Krise unterscheidet sich für mich jetzt wenig von Vorhergängen qualitativ. Sie ist halt quantitativ größer, weil es jetzt halt mehr Menschen betrifft und größere Mengen an Kapital, die da gebunden sind bei Volkswagen und so. Aber ich würde sagen, die Autoindustrie hat halt bisher immer davon profitiert, dass, weißt du, wenn was schief läuft, dann springt der Staat ein und hilft ihr. Also die Autoindustrie ist sehr staatsnah in Deutschland.
Mm. Deswegen bräuchten wir auch eine neue Abwrackprämie.
Ja, genau. Wir brauchen so viel. Nee, und wenn da jetzt aber zum Beispiel, und deshalb gab es da halt keine Innovationen, die einfach diese großen Kostenüberhänge auffangen, wenn das Werk halt mal stehen muss oder wenn halt die Nachfrage sinkt. Und ich glaube, da ist ganz viel Luft nach oben und das kann vielleicht auch internationale Konkurrenz ein bisschen anregen, Produktionsflexibilität da reinzubringen. Das kann ja einerseits dadurch sein, dass weniger Kapital gebunden sein muss in den Produktionsanlagen. Das kann ein Faktor sein. Oder es kann sein, dass man halt was anderes noch zusätzlich produzieren kann. Das ist ja auch... Wir hatten ja immer schon zum Beispiel Kriegsproduktion, da wurden Autowerke umgebaut und haben plötzlich Flugzeuge gebaut. Man kann mit den Werkzeugen, die in einem Autowerk sind, ja noch viele andere Sachen bauen. Das ist halt nur nicht flexibel jetzt gerade. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Luft. Und dann darf man, finde ich, eine Krise auch immer nicht zu hoch hängen. Bei jeder Krise ist immer der Gedanke nah, jetzt gehen wir alle drauf und jetzt geht die ganze Industrie drauf. Aber eine Folge von Erfolg und Krise ist die Normalität überall.
Ja.
Also auch jetzt zum Beispiel am Aktienmarkt, wo halt Leute investieren und dann geht's runter und sagen, oh, mein Geld. Das ist ganz normal.
Genau.
Das gehört dazu.
Du hast halt immer wieder deine Krisen und dann erholt sich das Ganze wieder.
Ja. Und dann von daher würde ich sagen, wir können da jetzt weißt du, so das sind alles Sachen, das wissen Autoexperten auch. Wir können da, glaube ich, jetzt keine Sachen sagen, wo die nicht wissen und wo das hingehen soll. Ich möchte für uns so ein bisschen Hoffnung machen. Erstens mal, das habe ich gesagt, das Auto ist auch weiterhin eins der wichtigsten Mobilitätsmittel und als Technologie auch geeignet, in der Zukunft da noch draufzulegen mit Fahrautomatisierung. Das ist finde ich schon ganz gut. Also dieses betreute Fahren bei BMW und Mercedes empfinde ich als ganz angenehm.
Ja.
Und dann bei Effizienz, bei Ladetechnologien. Es gibt gerade neue Anläufe für induktives Laden von Autos, sowohl während der Fahrt, hauptsächlich beim Stand, aber auch dann auch mal in der Fahrt. Das ist halt wieder so teuer, aber kann man ja mal andenken. Und da wird noch ganz viel passieren und ich denke, da wird keinem, der in der Industrie arbeitet, langweilig und ich glaube auch nicht, dass die Industrie so schnell an Bedeutung verliert. Im Gegenteil, ist die Autoindustrie weltweit ja gigantisch gewachsen, weil die ganzen Chinesen sind ja dazugekommen.
Ja.
wenn jetzt der Wohlstand geht jetzt in Indien los, eine riesige Nachfrage nach Autos geht dort los. Wenn das in zum Beispiel Afrika auch noch anfängt, dann brauchen die, dann wollen die auch alle Autos haben. Und dann, weißt du so, ich sehe keine schwarze Zukunft für die Autoindustrie. Im Gegenteil, ich sehe, da gibt's auf ganz lange Sicht noch ganz viel zu tun. Auch das, was du angesprochen hast, Dekarbonisierung, also der Elektroantrieb ist ja dazu da, den Kohlenstoff aus dem Mobilitätskreislauf des Autos rauszunehmen, den in der Antriebsenergie. Und da sind lauter Sachen, die schon mitten im Geschehen sind und die auch so weitergehen werden. Und ich sehe das grundsätzlich positiv. Und Missmanagement ist halt genauso Alltag wie diese Zyklen aus Aufstieg und Fall.
Ja.
Das ist einfach halt Normalität. Auch bei Toyota. Ich habe es ein bisschen als positives Beispiel im Gegensatz zu VW genannt. Aber kannst du mal auch Management-Skandale bei Toyota anschauen? Gibt's genauso.
Ja, richtig. Ja. Also ich glaube auch, die deutsche Automobilindustrie wird nicht untergehen, sondern die wird sich höchstens massiv verändern. Und massiv verändern könnte im Zweifel zwar auch heißen, dass es vielleicht tatsächlich, ich spinne jetzt einfach mal nur, tatsächlich kein VW mehr gibt, sondern stattdessen 5 chinesische Hersteller, die hier in Deutschland produzieren.
Ja.
Ich glaube.
Ich hab schon mal in einem Artikel geschrieben, eine Welt ohne Fiat ist auch okay. Und das gilt auch für Volkswagen.
Ja, es ist einfach so, muss man einfach so sagen. Also ich glaube auch, das wird sich einfach nur sehr stark verändern im Zweifelsfall. Und das Gleiche gilt ja generell auch für die ganze Zuliefererkette. Unmittelbar, sehr kurzfristig, werden da sicherlich jetzt erstmal Arbeitsplätze wegfallen. Die werden aber auch im Zug der ganzen Transformation an anderen Stellen auch wieder einfach entstehen. Wenn Arbeitsplätze wegfallen aufgrund der Komplexität, die wegfällt vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor, na, dann entstehen am Ende in der Wertschöpfungskette ja auch wieder andere Arbeitsplätze, beispielsweise bei der Förderung von seltenen Erden und was weiß ich was. Also da gibt's ja, es verschiebt sich, glaube ich, einfach sehr stark in eine andere Richtung. Und
vor allem, weil das Elektroauto wurde am Anfang immer so beworben, es ist viel weniger komplex. In der Praxis ist das Elektroauto, aber weißt du, mit den ganzen Kühlkreisläufen und so, das ist nicht wirklich so viel weniger komplex einfach in der Praxis geworden. Wenn du wirklich, weißt du, auf dem Niveau, wie es jetzt funktioniert. Ja. Und da gibt's halt dann ganz viel zu tun für ganz viele Leute.
Ja. Ich denke auch, ja. Also insofern, man darf gespannt sein. Ich glaube tatsächlich, was wir in Deutschland tun können, so gut es geht, ist versuchen, aus den 4 Jahren Trump, die uns bevorstehen werden, eher Profit zu schlagen und genau wie auch der eine Kommentar das gesehen hat, eher mit China gucken, wie können wir das nutzen, um unsere Industrie zu stärken. Dann machen wir hier den Sack zu, oder?
So machen wir's.
So machen wir's. Sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Kommentare und eure Einsichten, eure Ansichten und eure Meinung zu dem Thema sind. Das könnt ihr uns wie immer natürlich gerne in die Kommentare schreiben auf unserer Website, aber auch im Heise Forum. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Sprachnachricht dazu hinterlassen auf unserem WhatsApp-Anrufbeantworter. Den findet ihr per QR-Code verlinkt in den Shownotes. Und damit freuen wir uns natürlich auf eure Einblicke. Und sagen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.